RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Olaf Knapp. Am Rande der Mannschaftsmeisterschaftsfeier des FC Liverpool ist ein Auto durch eine Menschenmenge in der Innenstadt Liverpools gerast. 47 Personen wurden verletzt, 2 davon schwer. Aus London Gabi Biesinger.
Schon kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem Fahrer um einen 53-jährigen weißen Briten aus dem Raum Liverpool handle. Damit wollte man offenbar Spekulationen in den sozialen Medien stoppen, dass es sich um einen islamistischen Anschlag gehandelt haben könne. Die stellvertretende Polizeipräsidentin der Merseyside Police nannte keine Einzelheiten zum Hintergrund der Tat, erklärte aber, man gehe von einem isolierten Fall aus, suche keine weiteren Beteiligten und ermittle nicht wegen Terrorverdachts.
Bundeskanzler Merz hat die westlichen Verbündeten aufgefordert, die Ukraine entschlossen mit Waffen zu unterstützen. Im WDR-Europa-Forum sagte der CDU-Politiker außerdem, dass es keine Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen gebe, die an die Ukraine geliefert wurden. Die Ukraine könne also auch militärische Ziele in Russland angreifen. Merz ließ aber offen, ob das bedeutet, dass Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert. Im Gazastreifen hat die neu gegründete Stiftung Gaza Humanitarian Foundation nach eigenen Angaben damit angefangen, Lebensmittel zu verteilen. Die Vereinten Nationen werfen der im Februar gegründeten Stiftung vor, ihre Pläne würden die Zwangsumsiedlung von Palästinensern enthalten. Der von Israel initiierte Verteilungsplan sieht vor, dass private Unternehmen anstelle von Hilfsorganisationen die Lebensmittel in den Gazastreifen transportieren. Am Sonntag war der Leiter der von den USA geförderten Stiftung zurückgetreten. Er sah Grundsätze von Menschlichkeit und Unabhängigkeit verletzt. Der 1. FC Heidenheim bleibt Fußball-Erstligist. Die Heidenheimer haben das Relegationsrückspiel beim SV Elversberg mit 2:1 gewonnen. Aus Elversberg Matthew Genet Schön.
Nach Abpfiff könnten die Emotionen in einem Stadion kaum unterschiedlicher sein. Der 1. FC Heidenheim gewinnt das Relegationsrückspiel bei der SV Elversberg durch das Tor von Leo Cienza in der 95. Minute mit 2:1. Nach dem 2:2 Unentschieden im Hinspiel bedeutet das, der FCH bleibt auch in der kommenden Saison erstklassig. Elversberg dagegen kann sich für eine eigentlich überlegene zweite Hälfte vor heimischer Kulisse nicht belohnen und verpasst den sensationellen Aufstieg in die Bundesliga. Nach der Heidenheimer Führung durch Honsack in der 9. Minute waren die Saarländer nach Fellhauers Ausgleich eigentlich besser, müssen am Ende aber unter Tränen dem 1. FC Heidenheim beim Feiern zusehen.
Das Wetter in Deutschland, nachts wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer, meist trocken, 13 bis 5 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne bei 14 bis maximal 22 Grad. Es ist 3:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und der geht schnell, wir haben keine Meldungen. Freie Straßen also in Deutschland. Gute und sichere Fahrt wünsche ich Ihnen. Kommen Sie gut an.
Die ARD Infonacht.
Sie kommt aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Milad Kupay. Willkommen zu einer neuen Stunde. Etwa 30 Kinder und ältere Menschen sind im Gazastreifen in den vergangenen Tagen verhungert. Das berichten palästinensische Behörden. Zigtausende sind laut Hilfsorganisationen von akuter Nahrungsmittelknappheit betroffen. Gleichzeitig hat Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen und damit auf die Menschen dort verstärkt. Immer mehr Länder kritisieren Israel. Deutschland hat sich ja bislang zurückgehalten und prescht jetzt auch nicht vor, wenn es um Kritik an den israelischen Angriffen geht. Einige bewerten es aber zumindest als deutlich werdendere Kritik, die Kanzler Merz jetzt übt. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, lässt sich nicht mehr mit dem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen, sagt Kanzler Merz beim WDR-Europa-Forum in Berlin. Das sagt Merz natürlich auch im Bewusstsein, dass Deutschland immer noch Waffen an Israel liefert. Aus der SPD kommen zumindest jetzt Forderungen nach einem Stopp deutscher Waffenlieferungen. Tim Aßmann.
Die Zurückhaltung im politischen Berlin, sie schwindet, auch beim Kanzler. Als beim WDR-Europa-Forum die erwartbare Frage nach Israels Vorgehen im Gazastreifen kam, wurde Friedrich Merz sehr deutlich. Und das will er auch sein, wenn er das nächste Mal mit Israels Regierungschef redet.
Ich werde auch in dieser Woche noch mit Netanyahu sprechen. Ich bin in den letzten 2 Jahren ja schon 2-mal bei ihm gewesen und habe ihm hinter verschlossenen Türen gesagt, übertreibt's nicht. Ich werde es jetzt auch noch etwas deutlicher sagen. Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
Die Kritik an Israel wird immer lauter und die Bundesregierung gerät zunehmend in Erklärungsnot. Wie weit soll die deutsche Solidarität mit dem angegriffenen Land gehen? Wie weit kann sie gehen, wenn Hilfslieferungen gar nicht, wie in den vergangenen Monaten, oder wie aktuell nur spärlich in den Gazastreifen gelangen? Zu spät und zu wenig, das sagt das Auswärtige Amt über Israels Umgang mit der humanitären Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung. Adis Achmetowitsch, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, fordert eine klare Sprache gegenüber der israelischen Regierung.
60 Jahre diplomatische Beziehungen, 60 Jahre Freundschaften, da muss man auch ehrlich sein seinem Freund, seinem Partner gegenüber. Das, was Israel in Gaza macht, ist völkerrechtswidrig.
Achmetowitsch gehört zu einer Gruppe von SPD-Abgeordneten, die einen Stopp deutscher Waffenlieferungen an Israel verlangen. Deutsche Unternehmen liefern vor allem Komponenten von Waffensystemen und Ersatzteile an die israelische Armee. Im Gazastreifen kommen Kampfpanzer zum Einsatz, die zum Teil aus deutschen Produkten bestehen. Vor der Küste des Kriegsgebiets kreuzen auch die in Deutschland gebauten Korvetten. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres wurde eher kein Großgerät geliefert. Insgesamt genehmigte die Bundesregierung den Export von Rüstungsgütern im Wert von rund 28 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Ausfuhren auf gut 161 Millionen. Über die Exporte entschieden wird im Bundessicherheitsrat. Das Gremium tagt geheim. Ein komplettes Waffenembargo gegen Israel lehnt Bundesaußenminister Johann Wadephul ab. Das machte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Spanien deutlich, das für einen solchen Lieferstopp wirbt. Im Deutschen Bundestag ist das nur bei der Linksfraktion die offizielle Linie. Die Grünen verlangen einen Exportstopp von Rüstungsgütern, die im Gazakrieg eingesetzt werden können. Parteichef Felix Banaschak.
Wer jetzt fordert, dass sämtliche militärische Unterstützung Israels eingestellt werden sollte, muss erklären, dass Israel sich auch nicht mehr gegen beispielsweise Angriffe aus dem Iran zur Wehr setzen können soll.
Armin Laschet, CDU-Abgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, gehen die öffentlichen Forderungen nach Sanktionen gegen Israel zu weit. Er hält sie für die falsche Strategie im Umgang mit der israelischen Kriegsführung.
Wir müssen doch dazu kommen, dass das aufhört. Und da ist die stille Diplomatie, die klaren Worte, die Deutschland als enger Verbündeter Israels durch unseren Außenminister, auch durch den Bundeskanzler Israel übermittelt, wirkungsvoller als ständige Resolutionen und markige Sprüche.
So ganz auf stille Diplomatie will Laschets Parteifreund und Bundeskanzler Friedrich Merz nun offenbar nicht mehr setzen.
Die israelische Regierung darf nichts tun, was nun irgendwann ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren.
Der Druck, unter dem diese besten Freunde stehen, erhält an. Die politische Debatte über den Umgang mit der israelischen Regierung wird weitergehen.
Und während Deutschland darüber diskutiert, wie man zu den Angriffen Israels steht, greift Israel den Gazastreifen weiter an. Konkreter das Gebäude einer früheren Schule in Gazastadt. Mindestens 36 Menschen sind dabei getötet worden, darunter auch viele Kinder. Und der Raketenbeschuss geht weiter. Julio Segador.
Kein Ende der Gewalt im Gazakrieg. Die Hamas feuert Raketen auf Israel. Das israelische Militär reagiert mit Raketenbeschuss und Artilleriefeuer. Dutzende, darunter viele Zivilisten, sterben in der Nacht in einer ehemaligen Schule in Gaza City, die als Notunterkunft genutzt wurde. Das israelische Militär erklärt, es habe dort eine Kommandozentrale der Hamas und des islamischen Dschihad angegriffen. Ganz andere Töne kommen aus Washington. Erneut positioniert sich US-Präsident Donald Trump. Seine Botschaft, es könnte bald einen Waffenstillstand geben. Ich denke, wir könnten gute Nachrichten aus dem Gazastreifen bekommen von der Hamas. Wir wollen sehen, ob wir den Krieg stoppen können. Mit Israel haben wir Gespräche geführt und wir wollen sehen, ob wir die ganze Situation so schnell wie möglich beenden können. Zum wiederholten Mal stellt der US-Präsident ein mögliches Ende der Kämpfe in Aussicht. Doch seine Aussage steht im Gegensatz zu der Ankündigung des israelischen Militärs, in den kommenden 2 Monaten drei Viertel des Gazastreifens besetzen zu wollen. Und der Abgeordnete Avichai Baron von der Regierungspartei Likud macht im Radiointerview mit dem israelischen Sender 103 FM klar, der Krieg wird erst beendet sein, wenn Israel seine Kriegsziele erreicht. Wenn wir die Hamas in 2 Monaten noch nicht bezwungen haben sollten, werden wir nicht unsere Waffen niederlegen. Und wir werden auch nicht unsere Waffen niederlegen, wenn es uns in 2 Monaten noch nicht gelungen sein sollte, die Geiseln zurückzubringen. Wir werden unsere Waffen nicht niederlegen. Der frühere israelische Botschafter in den USA, Michael Oren, kann angesichts dieser zeitlichen Vorgaben buchstäblich nur den Kopf schütteln. Er rechnet früher mit einem Waffenstillstand. Derzeit ist mit Blick auf den Gazastreifen bis auf die USA die ganze Welt gegen uns. Wenn ich jetzt die Nachricht lese, dass die Armee davon ausgeht, sie können in 2 Monaten 75% des Gazastreifens besetzen, dann muss ich mir an den Kopf fassen. 2 Monate noch? Ich würde überrascht sein, wenn es noch 2 Wochen wäre. Während über ein mögliches Ende des Krieges diskutiert wird, verschärft sich weiter die Versorgungssituation im Gazastreifen. Helfen soll nun ein neues Versorgungssystem. Ein privates Unternehmen mit dem Namen Gaza Humanitarian Foundation, kurz GHF, koordiniert ab sofort die Verteilung von Hilfsgütern in dem Küstenstreifen. Dazu werden zunächst 4 Verteilungszentren eingerichtet, die für jeweils 300.000 Menschen ausgelegt sind. Rettungssanitäter Thorsten Schröer ist für die Berliner Hilfsorganisation CADUS immer wieder im Gazastreifen im Einsatz. Im Gespräch mit dem ARD-Studio Tel Aviv bezweifelt er, dass das Konzept mit den Verteilerzentren die Situation verbessert.
Das größte Problem ist unserer Meinung nach, dass es nicht mehr möglich ist, die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind. Dass Menschen in Gefahr gebracht werden, um diese sicheren Verteilzentren erreichen zu können. Schwache, immobile Patienten und Personen werden wieder ausgeschlossen. Und dazu kommt, dass humanitäre Grundsätze nicht eingehalten werden können.
Weil möglicherweise die israelische Regierung eng mit der Gaza Humanitarian Foundation verbunden ist, was völkerrechtlich problematisch ist. Pünktlich zum Beginn der Arbeit der GHF hat jedenfalls Jake Wood, der Leiter des Unternehmens, das Handtuch geworfen. Seine Begründung: Die Stiftung könne ihre Ziele nicht erreichen, ohne die humanitären Prinzipien von Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit zu gefährden.
Julio Segador berichtet aus Tel Aviv. Präsident Trump, der sorgt ja immer wieder für Irritation, für Verwunderung, in diesem Fall aber auch für Spekulation, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa. Hintergrund ist ein Telefonat zwischen dem US-Präsidenten und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Dabei ging es um den Zollstreit. Wie da die Zeichen stehen und wie das Telefonat bewertet wird, dazu aus Brüssel Jakob Mayer.
Im transatlantischen Zollstreit stehen die Zeichen vorübergehend wieder auf Entspannung. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte nach eigenen Worten ein gutes Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump. Das Telefonat kam nach Angaben aus der Kommission auf Brüssels Initiative zustande, um die Wogen zu glätten. Von der Leyen verwies auf X darauf, dass die EU und die USA über die engsten Handelsbeziehungen der Welt verfügten. Europa sei bereit, die Gespräche zügig und entschlossen voranzutreiben, betonte von der Leyen. Für eine gute Einigung brauche die EU aber die Zeit bis zum 9. Juli. Trump hat das zugestanden, nachdem er am Freitag noch mit 50% Zoll auf EU-Waren schon ab dem kommenden Wochenende gedroht hatte. Für die Bundesregierung ist die zwischenzeitliche Deeskalation im Zollkonflikt eine gute Nachricht. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer erklärte vor einem Treffen mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen in Brüssel:
Für uns ist es jetzt die Aufgabe, in dieser freien Zeit zu versuchen, Lösungen zu finden, dass auf beiden Seiten des Atlantiks die Zölle nicht erhöht werden. Es ist wichtig für unsere Menschen, für die Bevölkerung, dass wir hier tätig werden, und wir werden hier zeitnah auch daran arbeiten.
Wichtig ist nach Rainers Ansicht, dass die EU geeint mit einer starken Stimme spricht. Die Europäische Union und die USA haben Anfang April vereinbart, höhere Zölle und Gegenzölle bis Juli auszusetzen, um Verhandlungen zu ermöglichen. Die schienen in der vergangenen Woche zunächst näher zu rücken, nachdem beide Seiten erstmals konkrete Forderungen ausgetauscht hatten. Am Freitag erklärte Trump dann auf seinem Online-Dienst Truth Social, Unsere Gespräche mit ihnen führen zu nichts. Der US-Präsident warf der EU wieder vor, Handelsbarrieren zu errichten und durch Mehrwertsteuern, Unternehmensstrafen, Währungsmanipulationen und ungerechtfertigte Klagen gegen US-Unternehmen ein inakzeptables Handelsdefizit der Vereinigten Staaten herbeizuführen. Trump ist das US-Defizit beim Güterhandel mit der EU ein großer Dorn im Auge und er hat ein besonderes Problem mit nicht-monetären Handelshemmnissen, wie er es nennt. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, betont:
Wir haben eine klare Position, klare Elemente, über die wir reden können, über Zölle, über mögliche zusätzliche Einkäufe in den USA, über Anerkennung von Standards, von Zertifizierung und Konformitätsbescheinigung. Aber es ist völlig klar, wir können nicht über europäische Gesetzgebung verhandeln.
Dass Trump jetzt wieder von seiner Drohung abgerückt ist, schon ab 1. Juni höhere Zölle einzuführen, ist für Lange ein Zeichen, dass er an Verhandlungen interessiert ist. Die EU werde aber nicht nur seine Forderungen abnicken, so lange. Der SPD-Handelsexperte wird in Washington mit US-Regierungsvertretern reden. Er will nach eigenen Worten die Botschaft übermitteln, dass die EU zu Verhandlungen über bestimmte Bereiche bereit sei, sich aber nicht unter Druck setzen lassen werde.
Und zudem werde ich auch klar sagen, ist die Europäische Union gegründet worden, um Frieden in Europa zu stabilisieren und gedeihliches Miteinander zu entwickeln und nicht um die Vereinigten Staaten zu piesacken.
Lange betont, dass die EU im Ernstfall schnell mit Gegenmaßnahmen reagieren und dabei auch erstmals US-Dienstleistungen einbeziehen könnte, bei denen die EU ein Defizit mit den USA hat.
Die ARD-Infonacht.
Während tausende Fußballfans am Abend die Meisterschaft des FC Liverpool in der nordenglischen Stadt gefeiert haben, ist ein Auto in die Menschenmenge gefahren. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand nicht von einem Terroranschlag aus. Was bislang darüber bekannt ist, fasst Gabi Biesinger aus London zusammen.
Liverpool-Fan Dan Ogunshakin hatte mit Hunderttausenden anderen die Siegesparade seiner Mannschaft verfolgt, als er in einer kleinen Straße am Rande der Route plötzlich Augenzeuge wurde, wie ein Auto durch die sich schon auflösende Menschenmenge raste. Die Menschen schleuderten wie Bowlingkegel durch die Gegend und die Atmosphäre schlug um, von einem fröhlichen Fest in die Hölle auf Erden. Weinende Menschen, Schreie und Verzweiflung. Rettungskräfte berichteten, bei ihrer Ankunft seien 4 Menschen unter dem Auto eingeklemmt gewesen. Es ist ein Wunder, dass die Polizei einige Stunden später keine Todesopfer zu vermelden hatte. Insgesamt wurden 47 Menschen verletzt, darunter 4 Kinder. 2 Menschen seien schwer verletzt worden, darunter 1 Kind. 27 Verletzte würden noch im Krankenhaus behandelt. Jenny Sims, stellvertretende Polizeipräsidentin von Liverpool, erklärte, man gehe bei der Fahrt in die Menge von einem isolierten Fall aus.
We believe this to be an isolated incident.
Wir suchen keine weiteren Beteiligten und behandeln den Fall nicht als Terrorismus.
Not being treated as terrorism.
Zu den möglichen Hintergründen der Tat machte die Polizei bisher keine Angaben. Schon kurz nach dem Vorfall war mitgeteilt worden, dass ein 53-jähriger weißer Brite festgenommen worden sei, der Fahrer sein soll.
Three-year-old white British man from the Liverpool area was arrested. We believe him to be the driver of the vehicle.
Dass die Polizei so schnell nach dem Vorfall schon Einzelheiten zum verhafteten Fahrer öffentlich gemacht habe, sei beispiellos, erklärte der frühere Superintendent der Met Police, Dal Babu, gegenüber der BBC.
It is unprecedented for the police so quickly to come out.
Ich nehme an, sie wollten damit Spekulationen im Netz von Seiten der Rechten im Keim ersticken, dass es ein islamistischer Anschlag gewesen sein könnte.
This is a Islamist attack is something they wanted to deal with very, very quickly.
BBC-Reporter Daniel Sandford fasste zusammen, wie sich aus seiner Sicht die Fahrt entwickelt habe, nachdem er zahlreiche Videos, die im Netz kursieren, angeguckt hatte.
What this doesn't look like is somebody who's driven immediately.
Es sieht nicht so aus, als ob das Auto direkt in die Menge rast, sondern eher erst langsam und tastend fährt. Dann passiert etwas, es entsteht eine aggressive Stimmung und plötzlich drückt der Fahrer aufs Gas, rast durch die Menge und man sieht, wie Menschen vom Fahrzeug abprallen. Die Polizei bittet derweil darum, keine Videos mit verstörenden Bildern mehr ins Netz zu stellen, sondern auf der Webseite der Polizei hochzuladen. Man ermittle weiter intensiv, wie es zu der Tat gekommen sei.
Soweit der aktuelle Stand aus Liverpool von Gabi Biesinger. Ob die stärkeren Grenzkontrollen, die die neue Bundesregierung eingeführt hat, wirklich etwas bringen, ist ja umstritten. Und auch in der Grenzregion Straßburg-Kehl stößt das auf wenig Begeisterung. Denn es gibt vor allem für die Autofahrer ständig Staus und Wartezeiten, Verzögerungen. Der Oberbürgermeister von Kehl und die Bürgermeisterin von Straßburg haben deshalb einen Brief geschrieben an Bundeskanzler Friedrich Merz. Sie fordern darin mehr Rücksicht und weniger intensive Kontrollen, damit der Grenzverkehr flüssig läuft. Ulf Seefeld.
Karin Köhl stammt aus dem Elsass, arbeitet aber in einem Geschäft in der Kehler Fußgängerzone. An Werktagen muss sie deshalb mit ihrem Auto über die Europabrücke.
Es ist schon ziemlich schwer, weil man verliert viel Zeit, um die Grenze zu kommen. Also so wie heute Morgen habe ich fast 20 Minuten gebraucht. Und manche Tage brauche ich praktisch 35 Minuten, das ist halt schon viel Zeit.
Weil es vielen Grenzpendlern im Großraum Straßburg-Kehl so geht wie Karin Köhl, haben Kehls Oberbürgermeister Wolfram Britz und seine Straßburger Amtskollegin Jean Bersikion nun reagiert. In einem Brief an den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz fordern sie mehr Fingerspitzengefühl. Wolfram Britz.
Zum Teil sind Rückstaus halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Manchmal geht es auch schneller, aber immer zu den Stoßzeiten haben natürlich die Menschen das Problem, über die Grenze zu kommen. Und wir haben in Kehl 3000 französische Staatsbürger, die hier leben und die täglich diese Grenze passieren. Die Schüler, die in die Schule gehen auf französischer Seite und dann wieder zurück müssen, für die ist das natürlich auch eine Belastung. Von daher, ja, für das Zusammenleben macht es etwas schwieriger, unangenehmer.
Und Kehls Oberbürgermeister geht noch einen Schritt weiter. Er spricht von wirtschaftlichen Schäden.
Wir haben einen Pendler aus Frankreich, die in den Hafen müssen. Wir haben Warenverkehr, der vom Straßburger Hafen nach Kehl oder von Kehl in den Straßburger Hafen muss. Wir sind zusammengewachsen und diese Situation, die erschwert es natürlich für die Unternehmen. Wenn man sieht, die LKWs, mehr Reisezeit, mehr Arbeitszeiten und das können wir uns eigentlich auch in diesen Bereichen nicht unbedingt erlauben, in der Situation, wie wir wirtschaftlich in Deutschland auch sind.
Ebenfalls beeinträchtigt fühlen sich die Inhaber von Geschäften in der Kehler Innenstadt. Sie spüren, dass weniger Menschen aus dem Elsass und aus Straßburg zum Einkaufen kommen, eben wegen der Wartezeiten am Grenzübergang. Klaus Nücklis, der Vorsitzende des Kehler City Forums.
Wir brauchen Kundschaft von weiter her, gerade mit der Großstadt Straßburg nebendran. Und das merken wir natürlich sehr. Und man sollte da wirklich wieder mit dem Fingerspitzengefühl zu einer normalen Kontrolle zurückkehren. Wir brauchen deutsche und französische Kunden. Wir brauchen beide in Kehl. Wenn die aussteigen aus der Tram, dann wird es erstmal kontrolliert und dann stehen sie mit Maschinengewehr da. Das ist natürlich auch nicht unbedingt das große Einkaufsfeeling, was dann aufkommt.
Kehls Oberbürgermeister Britz und seine Straßburger Kollegin haben den Bundeskanzler eingeladen, sich vor Ort einmal ein Bild von der Situation zu machen. Und sie hätten dann auch Fragen.
Wir würden uns mal wünschen zu erfahren, ob diese Grenzkontrollen, wie sie jetzt durchgeführt werden mit den PKWs, wirklich diesen Erfolg bringen, den man sich erhofft. Unseren Erkenntnissen nach ist die illegale Einwanderung nicht unbedingt mit den Privat-PKWs, sondern eher mit Ortenau-S-Bahn, mit Tram oder mit Flixbussen. Und wenn man das auf dieses dann auch reduziert, dann kann man sicher noch viel bewegen, um die Situation zu verbessern oder anzupassen und den Individualverkehr von einzelnen PKWs vielleicht weniger kontrolliert. Stichprobenartig, ja, aber so wie es im Moment ist, ist halt eine große Einschränkung.
Der Stichtag.
Da geht es jetzt um einen der erfolgreichsten Köche der Welt. Der Brite Jamie Oliver feiert heute seinen 50. Geburtstag. Birgit Sagemann mit einem Porträt.
The Naked Chef, der nackte Koch. Damit fängt alles an. Der Titel der ersten Kochsendung mit Jamie Oliver ist genauso unkonventionell wie der Typ selbst. Dieser 24-Jährige mit strubbeligem Haar und T-Shirt trägt weder Schürze noch Kochmütze. Er fährt mit der Vespa zum Wochenmarkt, um frische Zutaten einzukaufen. Er redet übers Essen wie andere über Fußball, mischt Salat mit den Händen und zeigt, dass es gar nicht so kompliziert sein muss, leckere Gerichte auf den Tisch zu bringen.
It's gotta be simple, it's gotta be tasty, it's gotta be fun.
Jamie Oliver mischt die englische Küche auf. Gutes Essen auf das Wesentliche reduzieren mit einfachen Zutaten, ohne großen Aufwand und komplizierte Geräte. Eben nackt. Darum geht es. Bevor The Naked Chef on Air geht, fragt er sicherheitshalber aber nochmal seine Oma wegen dieses Titels.
Bist du sicher, dass die Leute mich nicht für einen Pornostar oder so halten? Und sie meinte, nein, Liebling, das ist schon okay. Die anderen Ideen waren nicht ganz so gut. Es gab ein paar andere seltsame Namen, die aber nie ganz den Nagel auf den Kopf trafen.
The Naked Chef macht ihn schlagartig berühmt. Er wird zum Popstar der Kochszene und versteht es brillant, sich zu vermarkten. Seine Leidenschaft fürs Kochen hat James Trevor Oliver als Teenager im Pub seiner Eltern entdeckt. Die Küche war seine Rettung, sagt er später, denn in der Schule hatte er als Legastheniker zu kämpfen.
The kitchen genuinely did save me, because school was tough. I was the kid that struggled with conventional learning.
In London lernt er richtig kochen und wird 1999 im legendären River Café an der Themse fürs Fernsehen entdeckt. Von da an geht es steil bergauf. Es folgen weitere Kochsendungen. Er engagiert sich für besseres Schulessen und verzweifelt fast an der Begeisterung vieler Kinder für Fast Food und an den strengen Kostenvorgaben. Denn da kommt es auf jeden Penny an, ganz anders, als er es als Küchenchef im Restaurant gewohnt ist.
Normalerweise sagen wir, lasst uns etwas Tolles erfinden. Und dann findet man heraus, was es kostet, schlägt 65% drauf und verkauft es.
Nicht nur in Schulkantinen versucht er etwas zu ändern. Er bringt Menschen an den Herd, die sich das bis dahin nicht zugetraut haben. So wie die junge, alleinerziehende Mutter, die ihren Kindern immer Fertigessen vorsetzt.
Did she say lovely? Come on, girl! Come on!
Neben den Kochshows baut sich Jamie Oliver nach und nach ein eigenes Gastro-Imperium auf. Mit Restaurants in nahezu jeder größeren britischen Stadt. Bis zum Absturz 2019. Er hat sich verkalkuliert. Der Schuldenberg ist zu groß, es folgt die Insolvenz. 22 Filialen müssen schließen, rund 1000 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Die härteste Zeit seines Lebens, sagt er rückblickend. Aber inzwischen läuft es wieder für ihn. In mehreren Ländern hat er neue Restaurants eröffnet, unter anderem in Deutschland in der Berliner Friedrichstraße. Auch sein neuestes Kochbuch mit Rezepten für den Airfryer ist wieder ein Bestseller. Heute feiert Jamie Oliver seinen 50. Geburtstag.
Der Stichtag war das von Birgit Sagemann.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Charlin Janocha und dem Klassenerhalt von Fußball-Bundesligist FC Heidenheim. Das Team von Trainer Frank Schmidt hat die SV Elversberg im Relegationsrückspiel in der letzten Sekunde mit 2:1 geschlagen und bleibt der Liga damit erhalten. Thomas Wollscheid war beim Spiel mit dabei.
Was war das für ein spannendes Fußballspiel? Entschieden wurde es in der 95. Minute durch einen Treffer von Leo Sienta nach einem Traumpass von Paul Wanner, der erst kurz zuvor eingewechselt wurde, ausgerechnet also vom Ex-Elversberger. Heidenheim war in der 8. Minute durch Matthias Honsack in Führung gegangen. Elversberg konnte in der 31. Minute durch seinen Kapitän Robin Fellhauer ausgleichen. In der zweiten Halbzeit Elversberg die bessere Mannschaft, ohne allerdings die ganz großen Tormöglichkeiten zu haben. Die eine einzige nutzte dann Heidenheim in der 95. zum 2:1-Sieg in Elversberg.
Die Klasse halten will auch Eintracht Braunschweig. Nach dem 2:0 Erfolg im Relegationshinspiel gegen den 1. FC Saarbrücken haben die Niedersachsen gute Aussichten auf den Verbleib in der zweiten Liga. Die Eintracht um Trainer Marc Fitzner selbst aber ermahnt sich, im Rückspiel nochmal eine ebenso konzentrierte Leistung abzurufen.
Wir sind verschiedene Szenarien durchgegangen, wie denn jetzt das Rückspiel laufen kann. Haben auch dann wieder das Spiel in Phasen strukturiert, was auf uns zukommen kann. Es treten dann im Spiel auch immer wieder Situationen auf, mit denen kann man nicht planen, darauf werden wir reagieren, aber wir haben vieles durchgespielt, sind vorbereitet und fühlen uns auf jeden Fall gewappnet fürs Rückspiel.
Denn so vorteilhaft ein 2:0 aus dem Hinspiel auch sein mag. 90 Minuten bleiben Saarbrücken, um Coach Alois Schwarz noch, um das Ding zu drehen.
Wir haben Halbzeitstand 0:2. Deswegen glauben wir dran, da können das noch drehen. Wir müssen nur ein bisschen couragierter auftreten, mutiger auftreten. Wir müssen auch natürlich dürfen die Bälle nicht so schnell verlieren.
Braunschweig gegen Saarbrücken, das Relegationsrückspiel heute Abend 20.30 Uhr ist Anpfiff. Mit den French Open läuft das zweite von 4 Grand Slam Tennisturnieren in diesem Jahr. Guido Ringel hat Tag 2 in Paris zusammengefasst.
Das war die große Überraschung. Das Turnier hat in diesem Jahr den ersten Paukenschlag und dafür verantwortlich ist Daniel Altmaier, denn er hat das Kunststück fertiggebracht, den Topspieler Taylor Fritz aus dem Turnier zu werfen. 4 clevere Sätze des Deutschen bei seinem, wie er selbst sagt, Lieblingsturnier und dann war der Sprung in die zweite Runde gemeistert. Altmaier bot auf dem drittgrößten Platz der Anlage überlegtes Tennis mit viel Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigene Stärke. Gewürzt mit einigen Tempowechseln brachte er den US-Amerikaner ein ums andere Mal in Verlegenheit. Fritz mag eher den Hartplatz und nicht den Sand von Paris. Den durchwühlt viel lieber ein Daniel Altmaier, der unter Beweis stellt, dass er das Zeug hat, auch mal ganz oben mitzuspielen. Ausgespielt haben die 3 anderen deutschen Starter am Montag, nämlich die Damen Maria und Korpatsch sowie Jan-Lennard Struff. International gesehen haben drei Mitfavoriten klare Signale gesetzt. Iga Świątek und auch Carlos Alcaraz sowie Jannik Sinner sind souverän weiter.
Deutschlands Bester Alexander Zverev will dann heute nachziehen und das, obwohl er zuletzt nur etwas eingeschränkt trainieren und spielen konnte.
Wenn man es so auf dem Papier sieht, klar, die Vorbereitung war jetzt nicht ideal. Ich meine, ich war nicht verletzt. Ich habe Magenvirus gehabt. Das geht nach ein paar Tagen weg und dann fühlt man sich auch wieder fit und ich hoffe, dass ich dann wieder zurück zu 100% komme.
Das Spiel von Alexander Zverev ist für heute Mittag angesetzt.
Soweit der Sport hier in der ARD Infonacht mit Charlene Janocha und gleich eine neue Folge unseres 11KM Tagesschau-Podcasts mit dem Titel Asyl in Deutschland, queer verfolgt und trotzdem abgelehnt. Hier aber erstmal die Nachrichten.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Olaf Knapp. Nachdem ein Autofahrer in Liverpool mit seinem Wagen in eine Menschenmenge gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Anschlag aus. Ab späten Abend gaben die Ermittler erste Einzelheiten bekannt. Demnach mussten 27 Verletzte ins Krankenhaus, zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, darunter ein Kind. Weitere 20 Verletzte wurden vor Ort behandelt. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Der Fahrer des Autos wurde festgenommen. Bei ihm handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 53-jährigen weißen Briten aus der Region Liverpool. Premierminister Starmer hat den Vorfall als entsetzlich bezeichnet. Er sei in Gedanken bei allen, die verletzt oder betroffen sind. Details zu den Hintergründen gibt es bisher nicht. Kurz bevor das Auto in die Menge gesteuert wurde, war der offene Bus der Fußballmannschaft durchs Liverpooler Zentrum gefahren.
Mehrere Regierungschefs aus Nordeuropa haben auf ihrem Treffen in Finnland vor den Gefahren gewarnt, die von Russland ausgehen. Beim Gipfel der nordischen Länder haben sie am Abend auch Bundeskanzler Merz empfangen. Aus Turku Uli Haug.
Der finnische Premierminister Orpo sagte, Russland stelle eine langfristige Gefahr für uns und für ganz Europa dar. Am zweiten Tag seines Finnland-Besuchs trifft Bundeskanzler Merz den schwedischen Ministerpräsidenten und den finnischen Regierungschef zu Einzelgesprächen. Interessant werden könnte das Treffen mit dem finnischen Präsidenten Stubb. Er zählt zu den wenigen europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich gut mit US-Präsident Trump verstehen.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass Milliardensummen auf vergessenen deutschen Bankkonten liegen. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung und beruft sich auf ein Gutachten, das das Forschungsministerium in der vergangenen Legislaturperiode in Auftrag gegeben hatte. Auf den sogenannten nachrichtenlosen Konten werden demnach mindestens knapp 2 bis über 4 Milliarden Euro vermutet. In Deutschland gibt es kein Register für nachrichtenlose Konten. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist vorgesehen, das Geld solcher Konten zur Förderung von sozialen Innovationen zu verwenden. Die deutschen Turnerinnen haben bei der Heim-Europameisterschaft in Leipzig überraschend die Silbermedaille gewonnen. Das Team um Jungstar Helen Kevrich kam hinter Titelverteidiger Italien auf Platz 2. Am Abend starten auch die Männer in den Teamwettkampf. Der Deutsche Turnerbund beklagte vor der Heim-EM zahlreiche Verletzungsausfälle. Außerdem ist der DTB seit Monaten in der Krise, denn ehemalige und aktive Turnerinnen prangern körperlichen und mentalen Missbrauch an den Bundesstützpunkten in Stuttgart und Mannheim an. Das Wetter in Deutschland, tagsüber ein Wechsel aus Sonne und Wolken, gebietsweise Schauer. Im Osten und Südwesten meist Trocken bei Höchstwerten von 14 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Unterliegen uns zurzeit keine Meldungen vor. Die Straßen sind frei. Fahren Sie dennoch schön vorsichtig.
Die ARD-Infonacht.
Mit Milad Kupay, willkommen zurück. In vielen Teilen der Welt werden queere Menschen verfolgt, verhaftet oder ihnen droht die Todesstrafe. Wer als queere Person flüchtet, hat hier in Deutschland oft das Problem, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Beleg für die eigene Queerness haben möchte. Jetzt stellt sich die Frage, wie man die eigene Queerness einer Behörde gegenüber glaubwürdig nachweist. 11KM erzählt in diesem Zusammenhang die Geschichte von Isaak aus Tansania.
Wir sind in Berlin in einem Restaurant und zwar sitzt dort Isaac. Isaac ist ein junger Mann aus Tansania und er ist für ein Praktikum gerade in Berlin und hat eine gute Zeit bei seinem Praktikum, denkt an nichts Böses und bekommt dann auf einmal eine Nachricht von seiner Chefin in Tansania, die ihm schreibt:
"Your boss texted me, like download Signal.
Lad dir bitte die Messenger-App Signal runter."
I said, okay, what up with the Signal? We usually use WhatsApp.
What's wrong with WhatsApp? Er denkt sich schon so, okay, was ist da los? Wir schreiben doch eigentlich immer über WhatsApp.
And I download Signal and then she called me on Signal.
Und dann hat sie ihn angerufen über Signal und hat geweint. Und er hat mir erzählt, für ihn war das so ein Moment, wo er total geschockt war, weil seine Chefin ist eigentlich eine total starke Frau auch. Und wenn die weint, dann muss irgendwas passiert sein.
And then she just say, I'm so sorry for whatever happened. Just know that I love you and you don't deserve this.
Sie hat dann anscheinend nur zu ihm gesagt, Isaac, es tut mir so leid. Ich liebe dich und bitte weiß, dass du das nicht verdient hast, aber die Polizei sucht nach dir.
The police special forces, so just not like police. The special forces have your picture, have your copy of passport, have your returning flight. They know you're coming back on the 1st of August, so you have to report to the police. Like, what? Me, what did I do?
Die wissen, wer du bist. Die haben eine Kopie von deinem Ausweis, von deinem Rückflug, wann du wieder nach Tansania kommst. Und du musst dich bei der Polizei melden. Und all das ist sozusagen ein großer Schock für ihn, weil Isaac schwul ist. Du kannst, wenn du schwul bist, mit bis zu 30 Jahren Gefängnis bestraft werden.
Wir erzählen euch heute die Geschichte von Isaac aus Tansania. Dort und in vielen anderen Ländern werden queere Menschen immer noch verfolgt. In einigen Ländern droht sogar die Todesstrafe. BR-Journalistin Melanie Strobel hat Isaac begleitet und erzählt uns zum ARD-Diversity-Tag, wie ein einziger Anruf sein Leben komplett auf den Kopf stellt. Und wieso es so kompliziert ist, queeren Menschen, die in ihrer Heimat verfolgt werden, in Deutschland Asyl zu gewähren. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Krugmann.
The police special forces have your picture, have your copy of passport, have your returning flight.
Isaac ist also bei einem Praktikum in Berlin, als seine Chefin aus Tansania ihn anruft. Er ist schwul und die Polizei in Tansania, die suche nach ihm, erzählt die Chefin. Warum? Wie ist die Rechtslage in Tansania? Nochmal kurz für den Hinterkopf. Tansania gilt als ein stabiles Land in Ostafrika, ist ein ganz beliebtes Touristenziel.
Es gibt sozusagen kein explizites Verbot von Homosexualität, aber im Strafgesetzbuch steht drin, dass eben Geschlechtsverkehr wider der Natur mit bis zu 30 Jahren bestraft werden kann.
Also eine sehr lange Haftstrafe. Die Frage ist ja auch immer, wird die Strafe denn dann auch verhängt? Wie ist die Situation für queere Menschen generell auf der Welt, auch in anderen Ländern?
Tansania ist nicht das einzige Land, in dem homosexuelle Handlungen oder Homosexualität unter Strafe stehen. Es gibt ganz viele Länder und unter anderem auch viele afrikanische Länder. Amnesty International und Human Rights Watch sprechen davon 64 Ländern weltweit, in denen homosexuelle Handlungen strafbar sind. Und in mindestens 6 Ländern droht homosexuellen Menschen auch die Todesstrafe. Das sind zum Beispiel Iran, Saudi-Arabien oder der Jemen.
Und in Tansania sind es eben bis zu 30 Jahre Haft, die queeren Menschen wie Isaac drohen können, hast du gesagt. Wie sieht denn sein Leben in seiner Heimat aus?
Isaac ist ein junger Mann, der für eine NGO in Tansania gearbeitet hat. Für welche können wir an der Stelle nicht sagen, einfach aus Schutzgründen.
Also eine Nichtregierungsorganisation.
Genau, genau. Und er hat blondierte Haare. Das ist vielleicht ein wesentliches Merkmal, was bei ihm besonders hervorsticht, weil Isaac schwarz ist und dann stechen halt so sehr helle Haare einfach nochmal mehr hervor. Er ist ein sehr extrovertierter Charakter, würde ich eigentlich sagen. Also der spricht sehr viel, hat auch so eine ganz besondere Gestik, gestikuliert eben viel mit den Armen, kann aber sehr gut und bildlich erzählen und ist auch sehr offen. Und über das Afrikanische Deutsche Jugendwerk hat er die Möglichkeit bekommen, ein Praktikum in Berlin zu machen.
I was supposed to come here last year in summer for 6 weeks. So it's supposed to start June until August. And my workstation is Berlin, in Schwulenberatung.
Das ist eine queere Stelle in Berlin, die unter anderem eben Geflüchtetenberatung anbieten, aber auch allgemein Beratungsangebote haben für queere Menschen über Coming Out, über HIV. Also genau, das ist sozusagen wie so ein Kompetenzzentrum, würde ich sagen. Ich hatte auch mit Isaacs Supervisor, also seinem Betreuer sozusagen, bei seinem Praktikum gesprochen. Und sein Betreuer hat mir dann eben erzählt, dass er Isaacs Bewerbung damals für dieses Praktikum auch so besonders fand, weil Isaac sehr offen dargelegt hat, dass er eben selbst schwul ist. Und das ist gerade für Menschen aus afrikanischen Ländern eben, wo Homosexualität oftmals unter Strafe steht, eher überraschend.
Wie war sein Leben in Tansania als schwuler Mann?
In Tansania selbst hat Isaac seine queere Identität nicht offen ausgelebt, weil er eben da Angst davor haben muss, dass er dafür ins Gefängnis kommt.
I had this feeling since I was very, very young. I never understood what is going on with me, but I don't have also a person to speak with, so I end up like shut it down and like that.
Er hat eben erzählt, dass er am Anfang, als er für sich herausgefunden hat, dass er schwul ist, dass er sich wie so Art tarnen musste eigentlich in der Öffentlichkeit.
In order to survive, you need to just be like what they want. You have to dress up like a, you don't have to do anything that will make you being discovered like that one.
Also er hat dann nicht die Klamotten getragen, die er vielleicht tragen wollte. Beispielsweise ein sehr freizügiges Hemd, was du hier in Deutschland eventuell unproblematischer tragen kannst. Also einfach sozusagen wie so eine Maske tragen, damit man eben nicht als schwul entdeckt wird in der Öffentlichkeit. Er hat dann eben irgendwann mit Freundinnen darüber gesprochen und die hatten wohl auch schon Selbsterfahrungen.
They know a lot of things and they told like, yeah, also you know this person is also queer and this is okay, this is like this. So that's how I did.
Aber mit seiner Familie hat er nie darüber gesprochen.
I mean, I'm not sure the feeling which they have. And I don't blame them. I don't blame anyone because the country is very homophobic. The whole situation is very homophobic. And just speaking about this, it's wrong for them. So I don't think if there is a room for that. But I made peace with myself and I'm okay with who I am.
Isaac für sich hat irgendwann einen Frieden damit geschlossen, mit sich und seiner queeren Identität und hat sich dann auch tatsächlich als Aktivist in der queeren Community engagiert, also über HIV aufgeklärt, aber natürlich alles im Geheimen und im Verdeckten, vor allem online oder mit MedizinerInnen Kontakt aufgenommen, die dann unter anderem auch schwule Menschen behandelt haben sollen, obwohl das ja in Tansania offiziell gefährlich sein könnte.
Ja, und dann bekommt Isaac also diese Praktikumszusage und fliegt nach Berlin. Wie war das für ihn?
Ja, das war sehr besonders, weil als Isaac zum Flughafen ist, am Tag seines Abflugs, hat er mir erzählt, dass er so ein bisschen ein provokantes Outfit wohl getragen haben soll.
That day I changed my hair color. My hair is usually black, so I put blonde. It was really, really like blonde. And I think I wear a see-through shirt and a white trouser. I don't know. Maybe the outfit was like gay, too much gay for them. But yo, I'm going to Berlin. I don't care.
Also hatte er wohl einen sehr auffälligen Look und ist dann mit Freunden zum Flughafen, ist da ausgestiegen, hatte alle seine Dokumente, seine Papiere dabei und ist zum Schalter.
And there was a lady in the counter. She didn't even
look at the document. She didn't even receive the document. She said, just go there.
Sie meinte nur zu ihm, geh mal darüber zu dem. Und er hat sich schon gedacht, so, okay, was ist denn jetzt los?
She repeated that one. She was just directing me to go to the policeman who was just standing in, like on a side. I went that to the policeman and the policeman was also confused.
Er hat dann auch seine Dokumente nochmal angeschaut und war auch unsicher, warum Isaac jetzt bei ihm steht.
Mhm.
Der Polizist ging dann zu der Dame am Schalter und die haben sich dann so unterhalten. Isaac hat diese ganze Situation beobachtet und dachte sich schon, was ist denn los, was besprechen die?
When he came back? He was different.
Dann kam auf jeden Fall der Polizist zurück und war wohl total ausgewechselt.
He was like, okay, now I'm just letting you go. But before that, he just took a picture of my document. I'm like, no, this is serious. They say, go back to the line. I go back to that lady. She's still angry. She didn't even look at it. She just took the document and stamp and just go.
Also sie haben ihn durchgehen lassen, aber es war alles sehr, sehr komisch. Und haben auch Fotos von seinen Dokumenten gemacht, was Isaac schon sehr, ja, einfach verwundert hat. Er ist dann durchgegangen durch diesen Schalter und ist zur letzten Kontrolle sozusagen.
And you also take my document and look at it. And you just say something in Swahili like, be careful, but you just say that in Swahili. Remember, I am the only one in the line that was double checked.
Und Isaac war total verunsichert und ist dann aber tatsächlich ins Flugzeug gestiegen. Also er durfte ausreisen, obwohl diese komische Situation war mit diesen ganzen Polizisten und Menschen am Flughafen. Und kam dann in Berlin an und hatte da dann erstmal eine sehr gute Zeit.
Dann kommt aber dieser Anruf von seiner Chefin, von dem du uns schon erzählt hast.
Ja.
Er sitzt da gerade in einem Restaurant und die sagt ja dann, Isaac, wenn du zurückkommst nach Tansania, dann drohen dir 30 Jahre Haft. Was ist da passiert?
Isaac hat von seiner Chefin erfahren, dass die Polizei bei der NGO war, wo Isaac gearbeitet hat eben, und seine Chefin mehrere Stunden lang verhört haben soll. Und unter anderem dann eben auch gefragt hat, weißt du, dass Isaac schwul ist? Wir haben Beweise, dass er schwul ist.
My boss was like, no, I don't know that. Only like he's just my employee. He just come to work from Monday to Friday and he's sexually so part of my business.
Und die Polizei soll sie wohl sehr unter Druck gesetzt haben und gesagt haben, wenn wir rausfinden, dass du einen Angestellten hast, der schwul ist, dann kann auch deine NGO geschlossen werden.
So she could be arrested and I could be arrested and then the NGO would be closed. So and all the work that we have done for 4 years, it's closed. That was the idea behind it.
Also haben da einfach sehr viele Druckmittel verwendet, haben auch gedroht, dass wenn Isaac zurückkommt nach Tansania, dass sie eine Analuntersuchung bei ihm durchführen lassen wollen.
Ganz kurz, was ist das für eine Untersuchung? Also
da werden wohl Finger oder Gegenstände in den Anus eingeführt, um zu schauen, beispielsweise, geht es leicht? Also ist das leicht einführbar? Oder es wird geschaut, ist der Anus irgendwie äußerlich verändert? Also als Beweis für möglichen Analverkehr. Also da gibt's auch keine wissenschaftliche Haltbarkeit und auch MedizinerInnen sagen, dass sowas nutzlos sei. Und da muss man auch mal dazu sagen, auch heterosexuelle Menschen können Analverkehr haben. Also,
ja,
dass das ein Beweis dafür sein soll, dass man homosexuell ist, ja, ist einfach Blödsinn.
Ja, also das entbehrt ganz offensichtlich einer wissenschaftlichen oder medizinischen Grundlage. Bisher haben wir die Geschichte ja vor allem aus Isaacs Perspektive gehört. Konntet ihr seine Erzählung auf irgendeine Art und Weise prüfen?
Ich hatte Kontakt mit Isaacs Betreuer bei der Schwulenberatung, also wo er sein Praktikum gemacht hat, der sozusagen alles damals ja auch mitbekommen hat, diesen Anruf von seiner Chefin. Und von dem habe ich mir sozusagen diese Schilderungen nochmal bestätigen lassen, wie er die erlebt hat. Und als ich bei Isaac in Berlin war und mit ihm das Interview geführt habe, hat er mir auch seinen dicken Ordner mit allen Dokumenten gezeigt. Und so haben wir das dann überprüft.
Wie reagiert er jetzt? Er ist ja jetzt in Deutschland, nur für kurze Zeit, für das Praktikum. Dann muss er ja wieder zurück. Was macht er jetzt?
Ja, Isaac war da natürlich erstmal total geschockt und fertig. Er hat dann seinen Betreuer von einem Praktikum angerufen und konnte dann erstmal zu ihm fahren.
And it was a tough moment and it just, wake up in the morning and you're just thinking, this is how? This is my life now. How did I even get here?
Dann haben sie beschlossen, dass die einzige Möglichkeit jetzt so kurzfristig wahrscheinlich ist, Asyl zu beantragen, dass Isaac hier bleiben kann. Und das haben sie dann gemacht.
I never thought like it's something that I would have been for me. I mean, I usually see that it's something which is very far. But at this point, it was the option that I think was necessary.
Das, was Isaac passiert ist. Wie oft passiert sowas? Ist das ein Einzelfall oder ist es jetzt eine sehr besondere Geschichte?
Ich glaube, wie sich viele Menschen Fluchtgeschichten vorstellen oder Menschen, die Asyl beantragen, ist wahrscheinlich so, man flieht aus einem Land ganz bewusst, sage ich mal, in ein anderes Land, um Asyl zu beantragen. In Isaacs Fall ist es ja eben besonders, weil er gar nicht die Absicht hatte, hier Asyl zu beantragen. Also er wollte ja wieder zurückgehen nach Tansania. Aber ein Einzelfall, der sozusagen aufgrund seiner sexuellen Orientierung Asyl beantragt, ist Isaac nicht. Also es gibt viele queere Geflüchtete in Deutschland, die Asyl beantragen. Ich hatte da zum Beispiel auch mit Wilson gesprochen. Das ist ein junger Mann aus Uganda. Der kam auch nach Deutschland, weil er schwul ist. Und in Uganda beispielsweise, da steht Homosexualität auch unter Strafe. Und 2023 wurde die Gesetzgebung auch nochmal verschärft. Da wurde der sogenannte Anti-Homosexuality Act verschärft. Da gilt als einer der härtesten Gesetze gegen homosexuelle Menschen. Und da kann Homosexualität sogar mit der Todesstrafe geahndet werden.
Gibt es da Zahlen zu, wie viele Menschen Asyl beantragen in Deutschland, weil sie in ihrer Heimat verfolgt werden wegen ihrer sexuellen Orientierung?
Also es gibt keine Zahlen über queere Geflüchtete in Deutschland, weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge diese Fluchtgründe nicht statistisch erfasst.
Das macht es natürlich schwierig, eine klare Systematik zu entwickeln, wann queere Geflüchtete Asyl bekommen und wann nicht. Wie läuft das Asylverfahren in solchen Fällen ab?
Also es geht vereinfacht gesagt darum, du musst glaubwürdig darstellen, dass du queer bist und dass du deswegen verfolgt wirst oder dir Verfolgung droht. Eine Beschimpfung alleine reicht jetzt nicht aus, dass man sagt, okay, ich möchte Asyl beantragen oder beispielsweise in meinem Land ist die gleichgeschlechtliche Ehe verboten. Ich möchte deswegen Asyl beantragen. Das geht nicht, sondern da müssen eben schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen vorliegen, also beispielsweise körperliche Gewalt, psychische Gewalt.
Und das muss man glaubwürdig nachweisen gegenüber dem BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wie geht das?
Also es gibt im ganzen Asylsystem vor allem einen wichtigen Termin, und zwar die persönliche Anhörung, wo du dann deine Fluchtgeschichte erzählst einer Person. Und aufgrund dieser Anhörung wird dann entschieden, glauben wir der Person, dass sie beispielsweise schwul ist und aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wird im Heimatland oder ihr Verfolgung droht. Einerseits kann man natürlich sagen, klar, man muss es irgendwie feststellen. Es gibt bestimmt auch Personen, die sowas missbrauchen. Aber queere Organisationen wie beispielsweise das SUB in München, das ist das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum in München, die kritisieren unter anderem eben auch, dass diese persönliche Anhörung sehr subjektiv ist und auch oft intransparent.
Klar, die politische Verfolgung und die Entscheidung wird dann getroffen auf Basis von Glaubwürdigkeit, weil es gibt keine andere Art, wie man nachweisen kann, dass man homosexuell ist.
Als ich im SUB war in München, habe ich mit Anita Beneta gesprochen, die betreut dort queere Geflüchtete. Und die hat dann eben zum Beispiel auch erzählt, dass in der Außenstelle München von ihren KlientInnen nur 10% ungefähr anerkannt werden, also dass sie einen positiven Asylbescheid bekommen.
Und wir haben 300 Klienten neue im Jahr. Wenn man sich das so nimmt, das sind vielleicht 30 Klienten. Stories sind immer die gleichen, speziell aus Uganda. Und Beweise sind immer die gleichen. Also deswegen ist es so verwirrend, ne, dass die Leute vorliegen, die gleichen Unterlagen und so weiter. Aber Storytelling ist einfach nicht so ausreichend gut, wie der Person, die den Protokoll erfasst, meint, soll sein.
Und da merkt man auch so ein bisschen dieses, okay, es gibt keine objektiven Kriterien so richtig, sondern es ist halt sehr subjektiv.
Und habt ihr da mal das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nachgefragt, ob das nach konkreten, nachprüfbaren Kriterien passiert oder ist es quasi nach Gutdünken?
Genau, wir haben die konfrontiert, also mit mehreren Kritikpunkten. Eben einerseits, dass die Entscheidungen, ob jemand geglaubt wird, dass er beispielsweise schwul ist, sehr subjektiv sind, dass man das oft nicht nachvollziehen kann, dass auch beispielsweise da mitunter Menschen in dieser Anhörung sitzen, die vielleicht nicht so sensibel dafür sind, was queere Lebensrealitäten angehen oder was Traumata angehen, dass teilweise auch dolmetschende Personen manchmal ungeeignet sein sollen, also dass sie dann Sachen falsch übersetzen.
Wir waren als Begleitung bei der Anhörung dabei, wo wir übersetzt haben dann, weil die Person das einfach nicht konnte. Oder hat fehlend übersetzt, also nicht Partner gesandt, sondern ein Freund von mir und so weiter. Also komplett die Geschichte aus dem Kontext rausgenommen.
Wir haben dem BAMF eine Mail geschickt mit den Vorwürfen. Sie haben betont, dass es dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein besonderes Anliegen ist, eben die besonderen Belange von queeren Menschen im Rahmen vom Asylverfahren zu beachten und dass sie sich bei den Entscheidungen an die rechtlichen Vorgaben halten und dass sie auch ihre EntscheiderInnen fortlaufend schult und sensibilisiert. Es handelt sich halt bei so einem Asylverfahren immer um eine Einzelfallprüfung. Also es wird immer die individuelle Fluchtgeschichte, die du vorträgst, bewertet. Und du hast eben Möglichkeiten, Beweise mit einzubringen. Aber es kommt eben vor allem darauf an, dass du dieser Person, die da sitzt, in dem Interview glaubhaft machst, dass dir in der Rückkehr zum Beispiel eben schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen drohen aufgrund deiner sexuellen Ausrichtung.
Und deiner Recherche zufolge gibt's für diese Interviews keine nach außen ersichtlichen Kriterien, wann wie entschieden wird. Das ist die Kritik am Verfahren, sagst du. Wie ist das denn bei Isaac gelaufen? An welchem Punkt im Asylverfahren ist der gerade?
Also Isaac hatte jetzt seine persönliche Anhörung tatsächlich schon und meinte auch, er hat ein ganz gutes Gefühl. Sein Betreuer vom Praktikum war auch mit in der persönlichen Anhörung. Mit dem hatte ich dann auch nochmal kurz gesprochen. Der meinte auch, die anhörende Person war auf jeden Fall freundlich und er hatte ausreichend Zeit, seine Geschichte zu erzählen. Und jetzt wartet er tatsächlich auf die Entscheidung.
Wo ist er überhaupt untergekommen? Wer hat er das überhaupt gemacht? Also das war ja ganz spontan quasi, dass er hierbleiben musste. Wie ist denn seine Lebensrealität quasi seitdem?
Er hatte das Glück, dadurch, dass er ja bei der Schwulenberatung sein Praktikum gemacht hat, dass er dort einfach ein sehr großes Hilfsnetzwerk auch hatte, die ihm geholfen haben. Er hat da zum Beispiel dann auch Therapie in Anspruch nehmen können, als das passiert ist mit dem Anruf und eben Unterstützung bekommen für sein Asylverfahren. Und genau, durch dieses Netzwerk hat er dann auch eine Unterkunft gefunden, wo er wohnt mit anderen geflüchteten Menschen, genau.
Okay, und da wartet er jetzt. Wie geht's ihm denn aktuell?
In Tansania hatte er einen Vollzeitjob. Er ist jeden Tag zur Arbeit gegangen und dann auf einmal sitzt du da in Deutschland und musst einfach warten. Da muss er jetzt einfach schauen und er hat auch gesagt, wenn der Asylantrag abgelehnt wird, dann werden sie auf jeden Fall dagegen klagen und nochmal sozusagen versuchen, dass er bleiben darf, weil zurückgehen ist keine Option für ihn.
Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast mit Viktoria Koopmann. Weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Jetzt ist es gleich ganz genau 3.57 Uhr.
Standpunkte.
Bundeskanzler Merz hat das israelische Vorgehen im Gazastreifen kritisiert. Er verstehe nicht mehr, was die israelische Armee dort macht, so der Kanzler auf einer Veranstaltung in Berlin. Das kommentieren auch viele Zeitungen. Lob kommt von der Augsburger Allgemeinen.
Der Kanzler hat eine Verletzung des Völkerrechts durch die Regierung von Benjamin Netanyahu festgestellt. Merz hat damit einerseits persönlichen Mut bewiesen, andererseits war seine Erklärung unausweichlich. Der internationale Druck aus Ländern wie Frankreich und Großbritannien, sich angesichts der schrecklichen Geschehnisse im Gazastreifen zu positionieren, war in den letzten Tagen ebenso gestiegen wie der in der eigenen Koalition.
Die Süddeutsche Zeitung fordert, mit Waffenlieferungen an Israel müsse nun Schluss sein.
Es tut sich etwas in diesen Tagen. Es gerät etwas in Bewegung. Immer mehr Staaten werden immer deutlicher. Frankreich, Großbritannien und Kanada haben Israel ernste Konsequenzen angedroht, wenn nicht sofort Hilfe nach Gaza kommt. Spanien will die Waffenexporte stoppen, was nun auch ein paar SPD-Politiker fordern. Es ist ein wichtiges und richtiges Signal. Man kann nur hoffen, dass es mehr Stimmen werden, dass Deutschland nicht mehr nur mahnt, sondern auch handelt.
Wer an Israels Seite stehe, müsse mahnen, schreibt der Kölner Stadtanzeiger, ein schmaler Grat für die Bundesregierung.
Sie äußert ihre Kritik an Israels Vorgehen so deutlich wie nie zuvor und bemüht sich zugleich, die Gesprächskanäle offen zu halten. Forderungen nach einem sofortigen Stopp der deutschen Waffenlieferungen an Israel sind jedoch Gift für jene diplomatischen Verbindungen, die Berlin dringend braucht, um überhaupt Einfluss auszuüben. Denn wenn selbst eindringliche Appelle kaum Wirkung entfalten, was könnte dann ein vollständiger Kontaktabbruch noch bewirken? Und wer in Jerusalem etwas erreichen will, darf nicht als Gegner auftreten.
Und das waren Standpunkte, zusammengestellt hat sie Gisela Former. Im Prozess um manipulierte Abgastests bei VW hat das Landgericht Braunschweig gestern zwei ehemalige Führungskräfte zu Haftstrafen verurteilt. Zwei Ex-Mitarbeiter bekamen Bewährungsstrafen und das Verfahren gegen Ex-Konzernchef Winterkorn wurde abgetrennt. Das ist gleich ein Thema nach den Nachrichten hier bei uns in der ARD-Infonacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Olaf Knapp. Am Rande der Meisterschaftsfeier des FC Liverpool ist ein Auto durch eine Menschenmenge in der Innenstadt Liverpools gerast. 47 Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Aus London, Gabi Biesinger.
Schon kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem Fahrer um einen 53-jährigen weißen Briten aus dem Raum Liverpool handle. Damit wollte man offenbar Spekulationen in den sozialen Medien stoppen, dass es sich um einen islamistischen Anschlag gehandelt haben könne. Die stellvertretende Polizeipräsidentin der Merseyside Police nannte keine Einzelheiten zum Hintergrund der Tat, erklärte aber, man gehe von einem isolierten Fall aus, suche keine weiteren Beteiligten und ermittle nicht wegen Terrorverdachts.
Die Ukraine kann gelieferte Waffen künftig offenbar einsetzen, ohne dass die Reichweite beschränkt ist. Bundeskanzler Merz hat angekündigt, dass die entsprechenden Vorgaben von deutscher Seite aus aufgehoben sind. Aus Berlin, Oliver Neuroth.
Kanzler Merz schreibt bei Social Media, die Ukraine könne sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift. Es gelte keine Reichweitenbeschränkung mehr. Die Ankündigung des Kanzlers hat allerdings kaum konkrete Auswirkungen, denn Deutschland hat bisher keine Mittelstreckenraketen mit größerer Reichweite an die Ukraine geliefert. Das wäre zum Beispiel der Marschflugkörper Taurus, über den monatelang diskutiert wurde. Dass die Bundeswehr ihn nun an die Ukraine abgeben könnte, sagt Merz nicht. Der Taurus hat eine Reichweite von etwa 500 Kilometern.
Ungeachtet wachsender internationaler Kritik bereitet die israelische Armee weiter einen Großangriff im Gazastreifen vor. Die Bewohner der meisten Orte im Süden wurden aufgefordert, die Region zu verlassen. Der Fluchtaufruf in arabischer Sprache umfasst die Großstädte Khan Yunis und Rafah, aber auch alle kleineren Orte bis auf Al-Mawasi. Dorthin sollen sich die Menschen laut Armee nun begeben. Das Militär kündigte einen beispiellosen Angriff im südlichen Gazastreifen an. Die Bundesregierung übt scharfe Kritik am israelischen Vorgehen. Bundeskanzler Merz und Vizekanzler Klingbeil verwiesen mit deutlichen Worten auf das Völkerrecht. Der erste FC Heidenheim bleibt Fußball-Erstligist. Die Heidenheimer haben das Relegationsrückspiel beim SV Elversberg mit 2:1 gewonnen. Das entscheidende Tor fiel dabei erst wenige Sekunden vor Abpfiff. Im Hinspiel hatten sich beide Teams 2:2